Herzlich willkommen zum Personality Experts Podcast. In diesem Podcast befassen wir uns damit, wie Persönlichkeit, Technologie und Business aufeinander wirken. Gemeinsam mit Experten gestalten und entwickeln wir neue Bilder für die Rolle von Unternehmern und HR in der digitalen Transformation. Ich bin Jennifer Julie Frotscher, die Gastgeberin dieses Podcasts und die Gründerin von Peets.de. Peets ist eure erste Anlaufstelle auf der Suche nach HR-Tools und Experten. Heute geht es um die intrinsische, die extrinsische und die systemische Perspektive in Unternehmen und wie Teams langfristig wirken können. Mein Gast heute ist Maximilian Malchiner. Er ist CEO der Innermetrix GmbH, Führungskräftecoach und Speaker. Viel Spaß beim Personality Experts Podcast. Hallo Max.
Hallo,
schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich.
Wie viel Zeit haben wir? Um das mal kurz zu machen. Ich bin jetzt seit 12 Jahren Coach, Speaker und Trainer. Ich leite das Unternehmen Innermetrix Deutschland. Ursprünglich war ich eigentlich Diplom-Schauspieler. So hat meine Karriere angefangen. Ich habe über 40 Filme gedreht. Hier in Hamburg auch, damals noch in den 90er Jahren, ganz viel mit Peter Strom und Die Wache unterwegs gewesen und. ARD, ZDF, Sat.1, RTL, alles.
Wow.
Und dann habe ich gewechselt. Ich habe in München Wirtschaft studiert und Mediadesign. Und so bin ich ganz unerwartet und plötzlich durch ein Start-up im Management gelandet. Und dann habe ich sofort, bei Startups ist es ja, so funktioniert es halt, ne, dann habe ich sofort die Position der Geschäftsführung gehabt, ne, und dann bin ich auch emporgestiegen, weiterhin bei Konzernen, weil sie haben uns aufgekauft, das war die RTL-Gruppe, und dann war ich im Vorstand eines Tochterunternehmens bei einem Medienunternehmen. Mhm. Dieses Unternehmen wurde von einem Telekommunikationsunternehmen gekauft und da war ich wieder im Vorstand, Vorstandsvorsitzender eigentlich dieses Unternehmens. Mhm. Und so habe ich eigentlich in den ersten 12, 13, 14 Jahren meines Lebens habe ich Menschen dargestellt, da habe ich Menschen geleitet und jetzt coache ich sie.
Okay, und zu dir vielleicht privat noch ein paar Worte?
Sehr gerne, also privat, ich bin sehr glücklich aufgewachsen, sehr frei und sehr international auch. Mhm. Elternhaus kommt aus Bayern, aus München, mhm. Vater Österreicher, ich bin in Budapest geboren, sie haben dort gearbeitet und dann sind wir auch umgezogen nach Italien und da bin ich in fünf verschiedenen Ländern aufgewachsen und zur Schule gegangen und dann, großer Sprung jetzt, ich habe geheiratet 1994, seit 1989 bin ich schon mit meiner Frau zusammen, sie ist Ärztin und wir haben 3 Kinder zusammen, 20, 14, 14 und leben seit 12 Jahren auf Mallorca.
Okay, wunderbar. Und jetzt bist du ja schon eine ganze Weile selbstständig. Was hat dazu geführt, was war für dich so die innere Motivation, um dich selbstständig zu machen? Also wie ging es dir in den Unternehmen, in denen du gearbeitet hast? Wie war das? Mm-hmm.
Naja, wie schon erwähnt, ich bin eigentlich, das war kein Zufall, das, das war eigentlich natürlich auch mein Wunsch, irgendwie im Unternehmen zu arbeiten, aber nicht unbedingt in einem Konzern. Mm-hmm. Und beim ersten Konzern habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Das war ein Umfeld, das zu meiner Persönlichkeit, glaube ich, hundertprozentig passte. Mhm. Und beim zweiten Unternehmen war das dann so, wir sind aufgekauft worden und da kommst du in eine Situation, die du nicht mehr steuern kannst. Mhm. Natürlich ist eine Sache, die du annehmen musst, akzeptieren musst.
Mhm. Ganz kurz, wie lange war der Zeitraum? Wie lange war das Unternehmen klein und wann wurde es aufgekauft?
Nach 2 Jahren.
Ah, ja.
Also sehr, sehr früh.
Okay.
Ne? Und natürlich die Management-Erfahrungen waren dann auch dementsprechend bescheiden, sagen wir mal so. Mhm. Und, aber ich habe mich dann auch natürlich weitergebildet, habe London MBA gemacht. Und also diese Sachen haben dann später eine Bedeutung gewonnen, als ich dann festgestellt habe, dass diese ganzen, also das zu studieren, was Führung eigentlich bedeutet, nicht richtig funktionieren kann.
Aha.
Das kannst du nur.
Man kann es nicht studieren, man kann es nur machen, oder?
Also man muss beides tun, ne, klar, aber also nur mit diesem Studium, MBA oder auch Wirtschaftsstudium, kommst du nicht weit.
Okay.
Also wenn du dann vor Problemen stehst oder auch Menschen führen musst, dann musst du natürlich etwas mehr drauf haben, ne, ist ja ganz klar. Und also wie gesagt, da war ich beim zweiten Konzern, ich erzähle dann lieber diese Geschichte, weil ich dann von heute auf morgen, das war so ungefähr 2005, 2006, Entschuldigung, genau. Und unsere Zwillinge sind 2005 geboren. Mhm. Und dann ist der Druck natürlich auch erhöht worden, auf mich als Vater. Ne? Und ich habe dann plötzlich festgestellt, dass ich nicht mehr funktioniere. Also das war einfach ein Gefühl. Die Ergebnisse waren da, das war sehr spannend, weil die Ergebnisse waren da. Mhm. Und von außen gesehen, das war alles erfolgreich. Ne? Mhm. Aber bei mir innen funktioniert etwas nicht mehr. Mhm. Und ich wurde immer verzweifelter und verzweifelter. Man muss wissen, ich mache seit meinem 17. Lebensjahr Kampfsport, ich reite, war Tennisspieler. Also mir ging es gut so, ne? Und sportlich und körperlich auch. Mhm. Aber es gab Momente, wo ich einfach also am Flughafen stand, zum Beispiel in Prag einmal, werde ich nie vergessen, und ich konnte keinen Schritt mehr nach vorne machen. Also ich stand da wie versteinert, ne? Ich habe das Gefühl gehabt, ich komme einfach nicht zum Gate. Ne? Mhm. Und es waren so Attacken und dann ging es wieder ein paar Monate lang. Okay, also so immer wieder mal. Was,
ne? Du konntest dich nicht bewegen.
Ich konnte mich nicht bewegen. Also ich stand da und ich kam von einer sehr schwierigen Verhandlung und das war Freitagabend, Flughafen voll, alle Menschen wollten nach Hause, Stress ohne Ende, ne? Kennst du, ne? Das, wie man das so am Flughäfen erlebt, ne? Ja. Am Freitagabend vor allem oder Nachmittag.
Ja.
Und also es gab eigentlich Momente, wo ich gedacht habe, so kann es nicht gehen. Ne? Und meine Frau, wie gesagt, sie ist ja auch Ärztin und meine Eltern, also die sind schon zwar verstorben, aber ich komme aus einer Arztdynastie. Also ich habe sehr früh gelernt, dass Gesundheit an erster Stelle steht.
Weißt, ja, ne?
Und ich habe mich sofort gefragt, was mache ich denn falsch? Weißt,
ja,
ne? Und dann, ich glaube, das war eine ganz typische Erscheinung, wie bei so, so vielen anderen Führungskräften, so Mitte der 2000er,
ja,
dass wir einfach nicht mehr wussten, was machen wir denn falsch oder wie könnte man das anders machen. Man holte sich damals als Mann, muss ich auch dazu sagen, dummerweise keine Unterstützung. Also man wollte die Sachen nicht verdrängen, das nicht, aber
alleine
selber nicht, ja, also alleine schaffen und fahren, das wäre auch peinlich gewesen. Ich weiß es noch, das war ein Riesenkonzern mit viel Geld und wenn ich jetzt nach einem Coach gefragt hätte in dieser Zeit, das wäre dann eine Schwäche. Wäre der Schwäche angesehen. Also das, okay, also das war einfach nicht möglich. Und dann, das ging dann hin und her und ich habe dann festgestellt, nicht nur bei mir, sondern bei anderen Kollegen, was Burnout heißt, ich war nicht in dem Zustand, also nicht ganz, aber es waren trotzdem psychosomatische Erscheinungen, ganz klar, die eine bestimmte Richtung führten.
Ja.
Und ich habe dann beschlossen 2017, dass ich dieses Unternehmen verlassen werde, geordnet. Also ich habe dann gekündigt und wir hatten noch ein bisschen Geschäftsanteile gehabt und die wurden dann gekauft und 9 Monate lang habe ich diesen Abgang sozusagen vorbereitet und dann August 2008 war ich dann weg. Und 4 Tage später sind die umgezogen. Und
nach Mallorca?
Nach Mallorca erstmal nur für
und
ein Jahr.
Und die Zwillinge so waren privat gerade?
Ja, die waren 3 Jahre alt.
Okay.
Ja, genau. Und mein großer Sohn war 5. Ja.
Okay. Ich erinnere mich, dass ich Anfang 2000er in der Psychiatrie gearbeitet habe, damals noch als Therapeutin.
Mhm.
Und es gab diesen Begriff Burnout noch nicht.
Ja.
Sondern wir haben damals das als Depression kategorisiert und auch dementsprechend behandelt. Und ich erinnere mich, dass es viele Menschen gab, die aus diesen Situationen kamen. Also die eigentlich erfolgreiche Geschäftsleute waren und die dann einfach dekompensiert sind und nicht mehr konnten. Einfach wie ausgeknipst.
Ja, ja, ja.
Und dann damals war das üblich, 6 Wochen Aufenthalt in der Psychiatrie. Und dann funktionierte das System wieder. Es gab aber auch Wiederkehrer. So, also insofern habe ich das damals aus der Perspektive auch so mitbekommen. Später kam dann ja dieser Begriff Burnout.
Ja, viel, viel später.
Genau. Und sag mal, wie bist du dann zur Diagnostik gekommen? Also du hast dich dann ja selbstständig gemacht.
Ja, ich habe mich erst weitergebildet. Mhm. Dann bin ich von Mallorca aus immer nach England geflogen, nach Schottland, ganz genau. Und dort habe ich ein Institut gefunden, das ich damals als sehr attraktiv für mich gefunden habe, weil sie nämlich ganz genau das gemacht haben, was mich interessiert hat, auch wegen meiner Vorgeschichte.
Mhm.
Wie kann man Talente eigentlich bei Menschen festmachen? Ja? Wie kann man beziehungsweise diagnostizieren, also erstmal nur so analysieren, was dich glücklich macht. Ne? Also so wie du dann wirklich den richtigen Weg einschlägst. Ne? Mhm. Und dann haben wir auch Persönlichkeitspsychologie studiert und sehr viele Elemente, damals schon als Schauspieler natürlich tiefgründig auch Psychologie gelernt, also das war jetzt für mich kein Neuland. Und, aber das habe ich niemals als Geschäftsführer zum Beispiel in Verbindung mit meiner Arbeit gedacht.
Ach, also
das war wirklich, weil du bist einfach nicht, du wirst ja nicht als Psychologe auftreten. Das war damals überhaupt nicht als Mindset.
Verstehe.
Das war einfach nicht vorhanden.
Ja, und es gab noch keine Verknüpfung von diesen verschiedenen Welten, was ja auch heute viel mehr stattfindet, aber dazu kommen wir noch, ne?
Ja, das war einfach nur Druck, Leistung, Leistung. Mhm. Und du musst abrufen können, ist egal, was passiert. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich konnte das, ne? Aber was es mit mir macht, ne? Das war einfach nicht klar.
Ja.
Aber ich war da wieder sehr, sehr stark und sehr bewusst, also bin ich dann sehr bewusst in diese Richtung gegangen.
Ja.
Und ich habe Diagnostik kennengelernt eigentlich, weil ich immer Fragen gestellt habe. Und ich sagte, ich kenne aus der Familie, wie gesagt, die Mediziner waren, dass es Diagnostik gibt. Und ich fragte immer, gibt es denn irgendeine Methode, wie man Menschen, also so
die Psyche diagnostizieren, analysieren kann.
Messen kann. Und dann hat sie mir verschiedene Sachen gezeigt. Wir haben ja auch 4, 5 Tools da vorgezeigt bekommen. Also so durften wir mit denen experimentieren und zufälligerweise, das war wirklich ein Zufall, deine Kollege, der auch aus Schottland war, gebürtig, hatte mir gesagt, weißt du was, du solltest in, das war nämlich in Edinburgh, der sagte, du solltest in Glasgow den Herrn Miller treffen, Mr. Miller. Ne? Mhm. Und Mr. Miller ist der Head of Europe und der ist von Innematrix.
Mhm.
Und dann bin ich nach Glasgow gekommen und dann habe ich mit Alan, seitdem sind wir sehr gute Freunde, und einmal ein Profil ausgefüllt, ein Feedback-Gespräch bekommen.
Mhm.
Und dann ist bei mir der Groschen gefallen, also so,
was mir fehlte
und so.
So doll gleich, der Groschen gefallen. Inwiefern?
Ja. Weil die Analyse so tief ging und so holistisch war, also auch Elemente so erfasst hat, die ich früher gar nicht hätte sehen können und auch nicht ahnen können, dass es sowas gibt. Ne? Es konnte zum Beispiel nicht nur Verhaltensweisen messen, Motivatoren und Talente, sondern auch mein Mindset. Das heißt, deine persönliche Einstellung zu dir selbst.
Aha.
Also Selbstbewusstsein, Rollenbewusstsein, Selbstfühlung, ob du überhaupt fähig bist, morgens selbst aufzustehen und dich selbst zu starten und solche Sachen. Weißt du? Und das ging dann so in die Tiefe, dass ich mich, und das war eben der Punkt, deswegen ist der Groschen gefallen, weil rückgängig könnte mir das wirklich erklären,
was eigentlich
warum eigentlich, genau, also warum dieser Wechsel von Schauspiel zum Management, vom Management dann ins Coaching gemacht habe.
Ja.
Und das war einfach, also kriege immer noch Gänsehaut, ne? Das war eine Erkenntnis. Ja, und dann habe ich angefangen, mit dem Tool zu arbeiten, habe ich das dann gelernt natürlich, und da habe ich viele europäische Projekte geleitet mit Ellen zusammen, und damals gab es noch in der Matrix Deutschland nicht.
Aha.
Und 2011 haben wir dann beschlossen, haben sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, hier im deutschsprachigen Raum etwas aufzubauen. Und ich sagte ja, aber wenn ich das mache, dann möchte ich wirklich konkret vorgehen und das Geschäft hier vorantreiben. Und dann habe ich auch 2 Länder noch dazu genommen, Ungarn und Spanien. Und das mache ich jetzt seit 2011 offiziell.
Mhm. Okay. Und du hast mir erzählt, dass du im Prinzip deine eigene Geschichte jetzt auch bei den Menschen, mit denen du arbeitest, sozusagen wiederfindest oder wiedererlebst. Das heißt, es geht auch heute noch vielen Menschen, so wie dir damals, Menschen, die in Unternehmen arbeiten, die in Führungspositionen sind. Oder wie würdest du das beschreiben?
Ich kann nur Folgendes sagen, ich habe von BCG, Boston Consulting Group, hat neulich eine Studie veröffentlicht, das war noch vor Weihnachten, und zum Beispiel nur ein paar Kennzahlen aus dieser Studie, nur 9% der Belegschaft in 5 führenden Industrienationen sagen, sie möchten eine Führungsposition in den nächsten 10 Jahren einnehmen. Das heißt 9%. Also es ist einfach nicht mehr so attraktiv, wie es früher war. Sie haben Angst vor Führung, sie haben zu viele schlechte Beispiele gesehen, wahrscheinlich auch negative Erfahrungen und haben wahrscheinlich auch viele mitbekommen, dass Manager draufgehen. Also das ist zum Beispiel eine Zahl, die mich ziemlich schockiert hat, muss ich sagen. Dann die zweite Zahl aus dieser Untersuchung war, dass Führungskräfte 34% würden am liebsten sofort hinschmeißen.
Ja. Wow.
Und ich muss dir was sagen, ich habe damals dieses Hinschmeißen überhaupt gar nicht im Kopf gehabt. Also ich wollte immer zurück zur Tätigkeit. Ja? Also ich war jetzt nicht war nicht auf der Flucht oder so, weil wie gesagt, die Erfolge waren da. Die Maßnahmen, weißt du, die Hilfsmittel fehlten mir, weißt du, dieses Wissen fehlte mir, diese Kenntnis, was mir persönlich, weil das sehr individuell sei, dem weiß ich das schon. Ne? Aber das war nicht klar, also die Klarheit fehlte eigentlich, was ich jetzt, was für mich gut funktionieren würde, weißt du. Und mein Kollege natürlich, wäre das dann was anderes gewesen. Also das, aber das war einfach nicht bewusst. Und also ich bin nicht aus dem Job geflüchtet, sondern weil ich ja keine Hilfe bekommen habe, auch nicht nach Hilfe gefragt habe, muss man dazu sagen, ehrlicherweise, war kein anderer Weg möglich. Ja? Also was ich jetzt feststelle ist, die Frage war ja, ob es immer noch viele Führungskräfte gibt, die so sind. Ich glaube ja. Also ich sehe sehr viele. Ich habe in den letzten Jahren, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber so ungefähr 10.000 Menschen bestimmt gecoacht, trainiert, irgendwie in so Gruppen erlebt und, und sehr viele vertrauliche Gespräche natürlich geführt. Und also es ist immer noch sehr erstaunlich und auch teilweise, ich sage nicht schockierend, aber also macht mich nachdenklich sozusagen, wieso es immer noch so ist. Ja, also so, es wird nicht besser, sondern es wird jetzt anders gemanagt sozusagen. Also jetzt die neuen Führungskräfte, glaube ich, also von heute, die trauen sich eher zum Beispiel Hilfe zu holen und zum Beispiel einen Coach zu nehmen. Das finde ich zum Beispiel, das ist ein super Fortschritt, also das haben wir geschafft. Denn natürlich aus den Zeitungen, aus den Wirtschaftsnachrichten und hörst du immer mehr und mehr über dieses Thema. Und dieses Burnout ist jetzt auch von der WHO sogar schon als Krankheit akzeptiert worden.
Richtig.
Also für mich, ich sehe Burnout fast, und das möchte ich ja sagen, ich habe Folgendes festgestellt, und das haben wir auch anhand von vielen, vielen Analysen und Studien machen können. Also dieses Burnout ist natürlich ein Erscheinungsbild bestimmter Symptome, Anhäufung bestimmter Symptome, die man medizinisch nicht immer klar definieren kann, das ist das Erste. Wenn man so richtig nachfragt und wenn man die, sagen wir mal, Anamnese aufnimmt, ne, und du sagst, wo kommt dieses Problem her, also wo sind die Ursachen, dann habe ich festgestellt, dass es in den meisten Fällen ein Beziehungsproblem ist. Also diese Menschen haben einfach die Beziehung zu sich selbst verloren, wegen der Hetze, wegen des Drucks, den sie jeden Tag erleben.
Ja.
Sie haben auch sehr wenig Beziehungen wahrscheinlich in ihrem Umfeld. Das heißt, sie haben sich nicht getraut, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Also sie haben das dann verschluckt sozusagen, dieses ganze Problem so tief verinnerlicht, aber jetzt im negativen Sinne des Wortes, dass es einfach nicht mehr äußern können und offen darüber sprechen können.
Also Einsamkeit und Leere zugelassen.
Genau. Und weißt du was, wenn du zu viel arbeitest, wenn du zu viel, also wenn du diesen Druck standhalten musst, und wenn du nach Hause kommst, da hast du auch, du hast einfach nicht mehr die Beziehung zu deiner Familie. Du hast nicht mehr die gleiche Beziehung zu deinen Kindern. Also du bleibst auch in der Familie ein bisschen einsam, weil sie erwarten von dir natürlich ja zum Beispiel von einem Mann, einen funktionsfähigen Vater, von einer Dame, Frau natürlich eine funktionsfähige Mutter.
Klar.
Und die sind sehr schwer. Also die beiden Rollen so zu gestalten, auszuführen, dass du dabei wirklich erstens nicht nur, ich spreche jetzt nicht von Erfolg, ich spreche jetzt von Erfüllung, dass du in diesen Rollen wirklich aufgehst, also aufblühst, weißt du? Also du verlierst deine Beziehungen auf drei Ebenen eigentlich und du stehst plötzlich sehr vereinsamt und gestresst da. Und dann müssen wir kommen und irgendwie den Weg raus aus dieser Situation zeigen.
Ja? Genau, du hast gesagt, dass jetzt ja schon eine stärkere Offenheit besteht, um sich Hilfe zu holen, um Coaching in Anspruch zu nehmen. Ist es denn auch so, dass in den Unternehmen, also diejenigen, die dafür zuständig sind, Coaching einzukaufen, dass da die Offenheit auch vorhanden ist? Also ist HR eher bereit, solche Maßnahmen einzusetzen? Geht das leichter oder holen sich die Personen eher selbstständig Hilfe?
Also ich hoffe sehr, dass Personale, und wie ich das feststelle, die sind schon sehr offen dafür, weil sie ja selber auch die gleichen Probleme haben, muss man dazu sagen. Ja. Also ich habe dafür bin ich auch sehr dankbar, das Glück gehabt, oder die jeder mitführen, zum Beispiel Personalien hier aus diesem Land arbeiten zu dürfen, mhm. die mich dann privat gesucht haben. Und wenn man schon, dann unterhält man sich natürlich erstmal über ihre Probleme und. Ja. Und dann entsteht ja auch eine gewisse Verbindung und mehr Vertrauen und. Und dann erzählen sie schon über ihre eigenen Gefühle auch, selbstverständlich, wie sie sich im Unternehmen fühlen. Und das ist manchmal oder sehr oft so, dass sie sich auch unverstanden fühlen, also das, oder missverstanden. Ja. Also es ist einfach so, dass sie sagen, was wir kommunizieren wollen, das wird von der Geschäftsführung nicht akzeptiert.
In ihrer Rolle?
In ihrer Rolle, klar. Aha. Also die sind, die stecken eigentlich in den gleichen Schuhen wie ihre Manager, wie ihre Führungskräfte, die sie entwickeln müssen oder sollten. Und das tun sie auch. Und also ich glaube, die Offenheit ist da, das ist keine Frage. Wie sie das ganze Problem angehen und wen sie dann wählen und so, das ist jetzt ein anderes.
Das ist ein anderes Thema, ja. Ich erinnere mich aber auch, dass wir auch drüber gesprochen hatten, dass die Personaler es eben auch nicht so leicht haben, dieses Thema zu kommunizieren. Nee. Und dass sie sehr mutig sein müssen und durchsetzungsstark sein müssen, um diese Themen im Unternehmen die Relevanz zu verschaffen, die es eigentlich braucht.
Ja. Also viele haben damit Schwierigkeiten, viele kommen damit gut durch. Das hängt ja auch von ihrer Persönlichkeit ab.
Ja.
Und genau hier setzen wir an. Also das ist nämlich der Punkt, weswegen ich an diese ganze, Bedeutung dieser Analyse glaube. Mhm. Ja, und warum ich das für so wichtig halte, weil du musst ganz genau wissen, wo deine eigenen Grenzen liegen.
Ja.
Und du kannst auch genau feststellen, in welche Richtung ich zum Beispiel denken kann, soll, ne, und was ich lassen soll, weil da komme ich nie hin. Ja? Mhm. Und wir leben in einer Gesellschaft, hast du das von Kind auf schon, dieses, du musst in allen Bereichen entsprechen und gut sein in allen möglichen Rollen musst du einfach Leistung bringen. Mhm. Und du traust dich einfach nicht, also dieses Nein sagen, weißt du, das fehlt bei den meisten. Jetzt bist du als neuer Personaler zum Beispiel, kommst du von der Uni, kommst du dann zu einem Unternehmen und sind zum Beispiel ein Vorstandsteam als Gesprächspartner für dich da. Mhm. Die haben nie Psychologie studiert, die haben Naturwissenschaften, Medizin zum Beispiel bei Pharmaunternehmen oder Wirtschaft studiert oder ist egal was. Mhm. Aber dieser Begriff Mensch ist in deren Vokabular anders positioniert.
Ja.
Und du musst die dann von dem Studium und alles, was sie über das Geschäft wissen, einfach in diese Richtung lenken. Mhm. Also was ich sehe und womit die meisten Personaler, und manche tun mir wirklich leid, ich muss sagen, also ich habe einen hohen Respekt vor denen und auch, also ich möchte sie auch in dieser Hinsicht unterstützen, dass sie verstehen, welche Sprache die Führungskräfte eigentlich vielleicht besser aufnehmen, akzeptieren würden. Und das ist so, dass sie einfach zu sehr systemisch denken. Also es fehlt in fast allen Unternehmen die intrinsische Ebene. Weißt du? Also systemisch sind wir super aufgestellt bei allen Unternehmen, extrinsisch auch. Das heißt, die Aufgaben werden erledigt, Projekte bestimmt und die Schritte dazu, also bis zum Ziel sozusagen definiert. Mhm. Wir wissen, in welchem Kontext wir uns bewegen müssen, wir wissen, welche Ziele wir haben, Strategien und, was wir davon erwarten.
Und systemisch heißt ja, dass das einzelne Individuum sich an das System anpasst.
Ja, natürlich.
Also sein eigenes zurückstellt zugunsten des Systems, damit das System funktioniert.
Ja.
Genau.
Ja. Ja.
Okay. Also extrinsisch, systemisch, da liegt ein Schwerpunkt.
Das bei allen Unternehmen. Mhm. Und sie versuchen jetzt, weil das ist nämlich ein blinder Fleck in meiner Betrachtung. Das ist ein klarer blinder Fleck in der Anschauung. Also fast alle Unternehmen, muss ich sagen, also weltweit. Mhm. Und wenn du jetzt wir haben einmal einen physiologischen Blindfleck, das ist klar, also hier zum Beispiel, das, was ich jetzt nicht sehen kann.
Das Beste da draußen.
Ja, das ist wunderschön, ich weiß nicht, ob die Zuschauer das auch sehen, aber das ist so voller Energie hier, das Ganze, was ich jetzt sehe, dieser Hafen und das ist Industrie.
Ja.
Übrigens, das ist auch, Entschuldigung, nur wichtig, Industriegesellschaft, das Wort, stammt aus dem Lateinischen.
Ja.
Und Industria heißt auf Lateinisch Fleiß. Also das war die Fleißgesellschaft. Ja.
Aha.
Und von dieser Fleißgesellschaft
kommen
wir. Das
sagt ja alles.
Ja, ja. Und wir wollen erst, da kam Informationsgesellschaft und blablabla, ja. Also verschiedene Stationen. Und jetzt sehen wir in der Wissensgesellschaft Sharing, Economy ja. und so. Ja. Ja. Also so die Begriffe verändern sich.
Ja, aber es ist nicht einfacher geworden, sondern der Fleiß ist jetzt im Wissen. Das heißt, wir sind fleißig dabei, uns Wissen aufzubauen.
Ja, genau. Du hörst nicht auf zu werden.
Nein, es ist nicht leichter geworden bis heute.
Nee, überhaupt nicht. Na, aber zurück zum Thema. Also intrinsisch, da hast du hier den physiologischen Blindenfleck. Ne?
Mhm.
Und was soll ich jetzt machen, um das zu sehen? Entweder kann ich das machen,
ja.
aber bewusst, ich hole diesen Blindenfleck, also löse ich auf sozusagen, hole ich in mein Blickfeld
ja.
rein oder ich tue so. Ne?
Ja, entweder du bewegst den Kopf oder du bewegst die Hand.
Richtig. Mhm. Also das ist ja dieses Bewusstwerden lassen, aha, wir haben hier bitte Organisation. Mhm. Unternehmen, ihr habt alle einen Blindenflecken hier. Ja?
Okay.
Und wie sortet ihr, also das ist ja, was ich mache eigentlich tagtäglich, also ich bin eigentlich ein intrinsischer Coach, also kein systemischer Coach, sondern eher intrinsischer
okay.
Coach. Was ich mache ist, denen klar zu machen, dass sie das genau in ihr Blickfeld bekommen, ja, und dass sie das bewusst angehen. Wenn sie nämlich dieses Talent nicht haben als Organisation, die sind eher unempathisch, sagen wir mal so, dann müssen sie natürlich auch bewusster.
Okay, ein System, die Wirtschaft, die funktioniert natürlich nur über extrinsische und systemische
Werte.
Werte. Ist das der Punkt, warum, es so wenig Rücksichtnahme auf den Menschen gibt? Müsste man die Organisation so umstrukturieren, dass die intrinsische Motivation oder die Werte dort Platz haben?
Das ist ein sehr guter Punkt, gute Frage. Natürlich, wenn wir alles, was die Manager nicht messen können, das macht sie verunsichert, ne? Dann haben sie keine Klarheit und das vermeiden sie. Ne?
Okay.
Weil wir leben, also ich kann mich noch erinnern, jeden Montag oder jeden Dienstag hatten wir Meetings gehabt und da siehst du dir diese Charts an. Ne?
Mhm.
Und wenn die Zahlen nach oben gehen, dann bist du auch entspannt und super
dann glücklich. Ist alles gut.
Gehen sie nach unten, dann kommt dieser Schockzustand. Ja, und was machen wir jetzt?
Mhm.
Und genau jetzt, was wir machen, ist meistens eine systemische Veränderung. Herbeizuführen.
Mhm.
Ja. Wir wollen die Systeme verändern, wir wollen die Ordnung anders gestalten, wir wollen neue Strategie konzipieren und. Extrinsisch, da machen wir neue Aufgaben, ja. Also so diese neue Ziele, die man befolgen muss. Also die Bedeutung und die Gewissheit muss da sein, aber die Beziehung bleibt weg.
Aha.
Also das sind die drei Ebenen. Also intrinsisch, das ist die Beziehung ja, zu meinem Umfeld, zu der Welt, um mich herum.
Intrinsisch
und
heißt doch auch Beziehung haben zu mir und
zu
von
selbst.
Innen heraus motiviert sein.
Auch,
richtig?
Auch beides. Mhm. Also extrinsisch ist dann die Bedeutung der Sachen, die wir tun. Das ist auch, warum sind wir hier als Unternehmen und solche Fragen, was sind unsere Ziele und da sind sie super.
Ja.
Und systemisch heißt einfach die Gewissheit. Darüber zu haben, dass wir wirklich die notwendigen Maßnahmen, Strukturen, Strategien verwenden.
Ja.
Also die beiden Sachen, Gewissheit, Bedeutung, sind da. Die Beziehung zu den Mitarbeitern oder auch zwischen den Mitarbeitern ist einfach nicht, wird gar nicht erwähnt in diesen Strategien.
Mhm. Ändert sich das gerade?
Ich hoffe das sehr. Es muss sich ändern, weil es gibt jetzt eine neue Generation. Ich war gestern bei meinem Steuerberater in Köln und das ist ein Herr so um die 60 und hat er mir erzählt, dass er neue junge Arbeitskräfte sucht und die kommen, sagt er so mit, wissen Sie, die kommen mit 24 Jahren und erste Frage ist, wie steht das hier bei uns mit Work-Life-Balance?
Weißt
du so?
Ja.
Und das war für ihn natürlich schockierend, weil er sagte dann, ja, das kann nicht wahr sein, haben nicht einen einzigen Tag gearbeitet, aber erste Frage ist, wann habe ich dann wieder frei? Ne?
Ja.
Und da sage ich, okay, so sollen Sie das nicht sehen, sage ich, das ist ja ganz anders. Sie, sie planen jetzt schon, also die denken eigentlich jetzt schon über die nächsten 20 Jahre nach. Ne? Und die wollen ganz genau wissen, wo werde ich dann nach 20 Jahren stehen. Ich möchte nämlich nicht so kaputt sein wie mein Papa. Ist ja egal, wie groß der Wagen zu Hause ist.
Ja, ich habe tatsächlich mir das auch mal angeguckt hier. Babyboomer, Generation X, Y und Z.
Mhm.
Und hier wird dann beschrieben, wie sich die Werteebenen verändern. Und es ist schon ganz klar, dass dass das heute nicht mehr so wichtig ist, den großen Wagen vor der Tür stehen zu haben, sondern dass sie einfach eher mehr Freizeit haben wollen, mehr Qualität, mehr Beziehung.
Mehr Beziehung, ja.
Deswegen die Frage, ändert sich das? Ja, also ich denke, auf Seiten der Menschen, die leben, die jetzt ins Arbeitsleben eintreten, ändert sich diese Bedürfnislage. Wie reagieren jetzt Unternehmen? Wie reagieren HRler? Personaler sind eigentlich diejenigen, die diesen Wandel jetzt gestalten können. Was tun die?
Ich glaube, das versuchen sie auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Maßnahmen. In jedem Unternehmen stelle ich das fest. Also sie versuchen zum Beispiel jetzt die Trainings, wieder systemisch, sie versuchen jetzt die Trainings zu digitalisieren. Ja? Ja, also sie haben festgestellt, dass zum Beispiel die neue Generation lieber zu Hause samstags um 22 Uhr diese Trainingseinheit studieren möchten. Ja? Und nicht mehr Präsenztraining zum Beispiel halten. Ich sage, okay, es kann sein, dass es so funktionieren wird. Bis jetzt haben wir noch keine Zahlen dazu. Und wir wissen auch tatsächlich, Online-Learning, Blended-Learning, diese Sachen funktionieren. Aber das ist es schon wieder. Das ist wieder eine systemische Entscheidung.
Ja, du hattest auch gesagt, dass, dass dir eine Zahl begegnet ist, 510 Millionen Euro, die weltweit für Trainings ausgegeben werden. 60% davon sind nutzlos.
Also die Führungskräfte, und es ist schon seit Jahrzehnten so, es gibt immer wieder mal so Untersuchungen dazu, also wie Führungskräfte über die Trainings nachdenken. Ja. Und die sagen alle, dass sie eigentlich nutzlos sind. Und das stellt nämlich die wichtigste Frage, warum das so ist. Und das ist nicht, weil sie schlechte Trainer haben oder das Material ist schlecht, also die Präsentation schwach. Nein, es ist einfach so, dass die Personaler oft bestimmte Sachen bestellen müssen, weil die Führungskräfte das haben möchten, ohne die Sicherheit zu haben, dass die Menschen wirklich genau das brauchen, was sie da trainieren werden. Unser Ansatz ist zum Beispiel ein ganz anderer. Wenn ich angerufen werde und sage, ja, wir möchten gerne, dass Sie bei unserem Kommunikationsseminar oder sowas durchführen, dann sage ich, warum denken Sie das? Und dann kommt immer die Frage, ja, die können ja nicht so gut kommunizieren und die Saleszahlen. Und da stellt sich heraus, dass die sagen, okay, wir machen erstmal eine Analyse. Ich möchte gerne das ganze Team sehen, also die Werte dieses Teams kennen. Und dann werde ich Ihnen sagen, was Sie eigentlich benötigen. Weil, wenn wir jetzt über Kommunikation reden. Es könnte ja sein, dass das Vertrauen zwischen den Mitarbeitern fehlt.
Und dass sie deshalb nicht kommunizieren.
Ja, klar. Oder zum Beispiel die Vertriebszahlen zurückgehen, weil sie die Motivation zum Verkauf nicht haben. Die sind nicht wirtschaftlich motiviert, sondern altruistisch oder theoretisch. Oder wir haben ja 7 verschiedene Motivatoren, die wir messen. Also, oder zum Beispiel das Talent Empathie nicht besitzen. Ja. Also sie können keine Beziehung, nicht in Kontakt zum Kunden aufbauen. Ja. Aber sie denken immer, das ist Kommunikation. Sie müssen lernen, ne? Techniken.
Das heißt, man muss erstmal überhaupt genau herausfinden, worum es geht und was fehlt.
Ja. Und dann könnte ich dir dann auch natürlich sehr individuell auch, das ist heutzutage ganz wichtig, individuell, also diese individuelle Bestimmung, das heißt, du als Person, passt du zu dem Job oder nicht, dann individuell fördern und auch entwickeln. Wenn ich das so mit einem groben Schlag mache, was du und alle mitnehme und sage, ja, das wird schon passen, 20% wird schon etwas bekommen, dann haben wir 80% auf der Strecke gelassen.
Ja, also wenn Trainingsmaßnahmen nicht greifen, hat bestimmt auch damit zu tun, dass sie danach wieder in das System zurückkommen und diese neu gelernten und erlebten Inhalte dort keinen Platz haben.
Ja.
Ja, das ist bestimmt auch mit ein Grund. Deswegen ist es ja eigentlich gut, ganz anders anzusetzen, also eigentlich intrinsisch anzusetzen. Und nicht wieder, weil eine Trainingsmaßnahme drüber zu stülpen, ist ja wieder extrinsisch und systemisch.
Absolut.
Und intrinsisch heißt ja immer, bei sich selbst anzufangen. Also erstmal bei mir.
Genau.
Und dann in dem engeren Kreis der Menschen um mich herum. Und wirklich genau zu hinterfragen, in Beziehung zu gehen, Vertrauen aufzubauen.
Mhm. Ganz genau.
Das ist es eigentlich. Das heißt, Unternehmen müssten eigentlich dafür Raum schaffen. Und mein Eindruck ist, dass das jetzt stattfindet. Alle reden im Moment von dieser Agilität. Und das heißt ja eigentlich auch, dass sich die Menschen neu strukturieren. Dass Führung anders funktioniert, dass es nicht mehr von oben top-down geht, sondern dass es im System entsteht. Und dass die Aufgaben verteilt werden, je nach Priorität. Und dass auch die Führung mal dorthin und mal dorthin wechselt. Das heißt, eigentlich scheint es jetzt innerhalb des Systems schon ganz von alleine stattzufinden.
Ja? Das ist der Wunsch. Und bei einigen Unternehmen klappt das dann auch, wo sie noch in diesen Oldschool-Betrieb sehen. Es ist natürlich wahnsinnig schwer, weil die Führungskräfte ja auch Angst vor Kontrollverlust haben. Das ist ganz klar.
Ja.
Und letztendlich wissen wir das noch nicht so ganz genau.
Was machen denn die Unternehmen anders, bei denen das schon stattfindet?
Bei Agin? Sie haben, ich glaube, bei den meisten, die das wirklich erfolgreich praktizieren, ist es einfach so, dass sie eine Gruppenzusammenstellung gefunden haben, bewusst oder vielleicht per Zufall, kann man nicht wissen, also einfach organisch, dass sie so gebildet hat, dass sie wirklich alle mit diesen Werten leben können. Also die wollen nicht so die Kontrolle haben, sondern eher zum Beispiel Wissen teilen. Sie sind damit einverstanden, wenn sie kritisiert werden, offen und wenn es dir gesagt wird, was du jetzt in der letzten Woche gemacht hast, lieber Softwareentwickler, das passt nicht, delete it und wir fangen jetzt neu an.
Ja.
Das ist nämlich agiles
offenes Feedback.
Genau, und vor allem diese Unplanbarkeit, weißt du, also dieses alles, was die heutigen Manager so wahnsinnig macht, dass sie nicht mehr sicher sein können, weißt du, was wird in den nächsten paar Wochen passieren. Nicht nur Jahre, sondern wirklich Wochen. Und das ist für viele einfach von der Persönlichkeit her nicht so angenehm.
Ja, okay. In der Scrum-Methodik geht es aber genau darum, dass man keine langfristigen Pläne macht, sondern alles ganz zeitnah. Der längste Zyklus sind 4 Wochen.
Genau.
Das heißt, man kommt ja eigentlich dann es ist ja eine Sicherheitsorientierung da, wenn du willst, dass etwas für Jahre funktioniert.
Ja.
Und wenn das System, also jetzt wieder systemisch, schon vorgibt, wir arbeiten nach Scrum, dann kommt sie den Menschen ja entgegen und ermöglicht ihnen, ihre Persönlichkeit innerhalb von diesem System zu etablieren.
Ja.
Deswegen ist es jetzt so eine gesunde Methode.
Ja, gesund, aber trotzdem, wir führen Messungen durch und wir sehen ganz genau, dass nicht jedes Team dazu geeignet ist, weil es gibt Persönlichkeitstypen, die das nicht können.
Aha, welche?
Ja, wir haben so ein Agile Team Fit Methode sozusagen, wie wir das ganz genau sehen können, welcher Persönlichkeit zu agilen Arbeitsweisen passt oder nicht. Und es gibt welche, die damit wirklich hadern und die auch Schwierigkeiten haben. Aber das ist kein Problem, weil die kann ich dann auch dahin führen, zum Beispiel über Scrum, über empathische Teamleiter oder so. Das kann ich alles machen, wenn die Probleme aufgedeckt sind. Ja?
Es muss wieder auch offen kommuniziert werden.
Offen kommuniziert werden. Und nochmal, was ich unglaublich wichtig finde, und das ist das einfach, was ich tagtäglich erlebe in meiner Arbeit, diese Offenheit, dass man mit diesen Informationen offen umgeht, dass wir dann alles offenlegen, meine Werte, du deine Werte, wir besprechen alles zusammen, weißt du? Und wir entwickeln dadurch auch nicht nur ein gemeinsames Wertesystem, sondern auch eine gemeinsame Sprache, zum Beispiel für Problemlösungen. Dann kann ich dich viel gezielter, viel klarer ansprechen, ohne dich zu beleidigen, weil ich weiß ganz genau, wie man mit Jennifer sprechen muss. Mhm. Ja? Du lernst, wie man mit Max sprechen muss. Weißt du, und diese Offenheit bringt dann viel. Also ich sage immer, wir arbeiten mit Daten. Diese Daten verwandeln wir eigentlich in Informationen und diese Informationen in Erkenntnisse. Weißt du? Und diese Erkenntnisse sind wichtig, weil dann habe ich nämlich ein Vertrauensproblem schon mal gelöst, weil dann habe ich nicht mehr schlechte und gute und dann super Leistungsträger, sondern wir sind eigentlich von der Aufstellung her identisch gut, nur du bist in Darin gut und sie ist dann auch in anderen Sachen gut.
Ja. Weißt du?
Und also wir haben unsere, wenn man das so sagt, Stärken, ich sage deine Talente und deine Motivatoren und deine Verhaltensweisen. Weißt du? Also ja, man kann das machen, aber trotzdem, ich sehe, dass die Teams, die sowas machen, also die Probleme aufdecken und das klar besprechen, das hier zum Beispiel auch den Scrum Master unheimlich viel zu wissen, wie soll ich jetzt genau diesen Mitarbeiter dahin führen, dass er das versteht, warum diese Sachen gut sind. Weil die Idee agil und überhaupt dieses agiles Management ist natürlich klar, das ist sehr verlockend und modern und gefällt vielen. Aber wie gesagt, nicht alle sind dazu fähig.
Okay. Du hast gesagt, KPIs sind Oldschool-Management. Was meinst du damit?
KPIs brauchen die Unternehmen ganz klar. Es müssen einfach Indikatoren da sein, wie gesagt, Charts, die uns zeigen, ob wir erfolgreich sind. Menschen jetzt nur nach diesen Zahlen zu bewerten, ist natürlich ein Problem. Weil wenn sie nämlich eine bestimmte Zielvorgabe nicht erreichen, dann sind sie frustriert. In dieser Frustration leben sie weiter. Und es werden keine Methoden, keine Hilfsmittel reingebracht, also in dieses System, die denen helfen würde, diesen Ausweg zu finden. Das heißt, zu verstehen zum Beispiel, ich bleibe jetzt beim, das kommt ja eigentlich am meisten vor, zum Beispiel Vertriebler. Ne? Mhm. Weil ein oder zwei oder vier Vertriebler in einem Team nicht so gut funktionieren. Mhm. Und wenn ich das aufdecke, was die Ursache dafür ist, zum Beispiel, dass der eine empathisch nicht so gut unterwegs ist, der andere kann wirklich vielleicht nicht so gut kommunizieren, der dritte hat diesen Motivator nicht, diesen wirtschaftlichen Antrieb, dann kann ich diese Sache dort behandeln, auf der Stelle sofort sehen und dann auch behandeln. Nur KPIs bringen Frustration. Also KPI ist okay, muss man haben, aber die muss man sofort auch mit einer sehr offenen Unternehmenskultur verbinden sozusagen und zu sagen, okay, wir helfen dir auch, wir gucken und schauen und wenn du nicht dazu passt, das ist dann das Thema. Da muss natürlich dieses Unternehmen entweder verlassen, das muss man ganz ehrlich sagen, oder wir finden für dich eine andere Stelle. Und das habe ich in der letzten Zeit oft erlebt und das macht mich sehr, sehr glücklich immer, wenn diese Arbeit so tief wirkt sozusagen, dass die Personaler verstehen oder die Führungskraft, also von der Abteilung, okay, Herr Schmidt ist jetzt in dieser Position nicht gut, aber jetzt habe ich es verstanden, hat aber andere Talente, ich würde ihn dann lieber hier einsetzen. Mhm. Und plötzlich haben wir einen guten Tausch gemacht und alle sind glücklich. Mhm. Also das ist ganz wichtig zu sagen, also es geht nicht um Personalabbau. Ne? Wir wollen nicht die Menschen aus dem Unternehmen kriegen, also überhaupt nicht. Wir wollen sie drin halten, aber dann richtig positionieren. Mhm. Weißt du?
Genau, also na klar findet Personalabbau jetzt auch teilweise im großen Stil statt, ist aber eine andere Geschichte. Dir geht es jetzt darum, wenn Unzufriedenheiten da sind und wenn jemand sich traut, sich diese Unzufriedenheiten bewusst zu machen, also anfängt damit zu arbeiten, dann ist nicht automatisch der nächste Schritt, dass man das Unternehmen, die Situation verlassen muss, sondern man kann ja auch mit der inneren Haltung und damit arbeiten und sich neu oder anders positionieren. Das ist ja das eigentliche Ziel auch, wenn du ein Karrierecoaching machst. Ne? Erstmal zu gucken, wie kann es denn besser laufen innerhalb des Systems?
Ja, also was wir jetzt feststellen, wenn ich jetzt sage, dann ist das schon eine Geschichte von 4-5 Jahren. Also so wirklich, die Führungskräfte suchen auch Wege außerhalb des Unternehmens, weil sie festgestellt haben, dass sie vielleicht nicht das bei Unternehmen bekommen, was sie eigentlich benötigen. Mhm. Also die suchen sich auch privat schon, das bezahlen sie auch. Das war auch ein Kulturwechsel, ein Paradigmenwechsel sozusagen auf dem Markt, weil wir sind ja hier gewohnt, dass alles von der Krankenkasse so bezahlt wird und. Mhm. Nicht wie in Amerika, wo sie per se immer schon zum Psychiater gegangen sind und pro Stunde 200 oder 400 Dollar auf den Tisch gelegt haben. Ja. Und das kommt jetzt aber und die suchen sich wirklich Privathilfe, Privatunterstützung und 99%, die so zu uns kommen, auf diesem Weg, die suchen eigentlich eins, Klarheit. Die wollen wissen, wer sie sind, welche Aufgaben sie in dieser Welt haben, welche Werte sie haben, wie sie dem Unternehmen eigentlich mit ihren eigenen Werten dienen können und wie das Unternehmen sie dabei unterstützt, ihre Werte zu leben. Weißt du? Also diese vier Fragen sind entscheidend. Und wenn wir hier an einer Stelle was feststellen, was einfach nicht mehr funktionieren kann, dann kommt die nächste Frage, bleibst du jetzt oder gehst du? Mhm. Und selbst wenn sie gehen, also erstmal, wenn sie gehen, dann ist es für beide Seiten, glaube ich, richtig. Weil wenn du auch, es gibt ja auch eine andere Statistik, auch vom letzten Jahr, ich glaube, das war so zwischen, ich sage mal so vorsichtig, zwischen 55 und 65% der deutschen Arbeitnehmer leben in innerer Kündigung.
Ja, das ist die Gallup-Studie. 5 Millionen Arbeitnehmer haben bereits innerlich gekündigt und haben keine Bindung mehr zum Unternehmen.
Ja, jetzt müsst ihr nur vorstellen, wenn ich nur 10% der Belegschaft in diesem Zustand habe, wie sieht das mit der Leistung aus?
Naja, die Kosten also, vor allen Dingen, es entstehen 103 Milliarden Euro.
Natürlich.
Also Schaden in der Volkswirtschaft dadurch.
Ja, genau, das ist die Leistung, die sie dann letztendlich erbringen. Klar. Mhm. Also was sie feststellen ist, die kommen zu uns und dann sehen wir, dass dieses Mindset, also dieses innere Bild bei ihnen einfach gestört ist. Ne? Sie haben nicht mehr, viele haben das Selbstvertrauen verloren, also sie wissen gar nicht mehr, wer sie sind, also ganz einfach. Ihre Rolle oder ihre Rollen sind nicht mehr klar, also das Rollenbewusstsein geht stark zurück und auch die Selbstleitung. Also sie wissen nicht mehr, wie ich für die nächsten 3 Jahre überhaupt für mich etwas planen kann. Ja? Also was ist mein Plan für mein Leben? Ja? Und
Kontakt zu sich selbst verloren.
Ja, genau. Mhm. Und wir müssen hier ansetzen, weil wenn wir das hier unten nicht hinkriegen, also hier Verbesserungen herbeizuführen, dann können sie auch die Leistung nicht mehr bringen. Ist egal, welche Talente sie haben, möchte ich betonen. Und welche Motivatoren. Wenn ich innerlich einfach nicht die Kraft habe, mich neu aufzustellen und auch mit Freude und Energie an die Arbeit gehe, das kann einfach nicht funktionieren. Mhm. Also das ist die eigentliche Arbeit. Mhm. Und das ist ja, was wir jetzt auch wirklich zunehmend feststellen. Und das ist auch, glaube ich, die Neuausrichtung, also auf diesem Feld viel, viel stärker zu sein.
Ja, genau. Eine Studie, die ich gelesen habe, sagt, dass Zugänglichkeit, Zuständigkeit und Zielorientierung in der Führung gelebt werden müssen. Also, dass es auch einfach viele Menschen gibt, die sich von ihren Führungskräften nicht abgeholt fühlen. Viele sagen, dass hier nur jeder fünfte Arbeitnehmer sagt, dass die Führung, die er bei der Arbeit erlebt, sich ihn so motiviert, dass er hervorragende Leistungen erbringen möchte. Ne? Da entstehen schon enorme wirtschaftliche Schäden und das sind ja alles Themen, die haben nur mit Persönlichkeit, mit Beziehung und mit Bindung zu tun. Also nur mit zwischenmenschlichen Themen und nichts anderes.
Eigentlich ja.
So. Man kann nur wirksam sein und funktionieren, wenn man in diesen Bereichen sich auch um sich kümmert. Und Unternehmen sind dafür zuständig, die Kultur dafür herzustellen.
Ja, also die Lösung ist eigentlich viel, viel einfacher, so wir das oft denken, aber der Weg dahin ist natürlich, das ist die Frage, ne? Also so, ob wir den richtig einschlagen.
Ja, ja. Naja, gibt ja zum Glück diese Experten wie dich, die an der Stelle viel Erfahrung haben und Lösungen anbieten.
Ja, danke, es gibt aber viele, ne? Die müssen auch gehört werden.
Ja, genau. Ja, vielen Dank, Max, für das Gespräch.
Ich danke. Hat mir Spaß gemacht.
Dankeschön. Mir auch, war toll.
Danke.